Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Das ist das erste Mal, dass es nicht nur zum Wochenstart eine Folge gibt, sondern ausnahmsweise auch zum Wochenende. Der Grund dafür ist, dass letztens mitten im Interview von unserem Monatsexperten das Mikrofon ausgegangen ist und die Audiodatei von Zoom eine schlechte Qualität hatte. Deshalb haben wir einfach den zweiten Teil des Interviews neu aufgenommen. Wer Stefan Pfister noch nicht kennt, er kommt aus Davos, der Schweiz, hat bei der Taekwondo-WM 2018 in Birmingham, England die Bronzemedaille geholt und ist hauptberuflich Pfarrer. Im ersten Teil haben wir über Kampfsport gesprochen und meine kleine Schwester, die macht Taekwondo. Ich finde, das ist ja ziemlich cool. Wie ist denn in deiner Pfarrgemeinde das angekommen, dass du Kampfsport betreibst?
Ja, also es war nie jetzt ein extrem starkes Thema. Am Anfang vielleicht so ein bisschen, aber ich habe das halt schon gleich auch offen kommuniziert. Ich habe auch die Geschichte erzählt, wie ich überhaupt zu Kampfsport gekommen bin, schon während dem Studium und Taekwondo gemacht habe. Und ich habe ja auch erzählt, dass ich wirklich den Eindruck habe, das ist hier überhaupt kein Problem in diesem Club, weil auch der ganze religiöse, wie soll man dem sagen, Unterbau oder Überbau, den es natürlich je nachdem auch welchen Kampfsport, das man treibt, auch eine wichtige Rolle spielen kann, aber hier bei uns spielt er keine Rolle. Und von dem her, das ist wirklich eine körperliche Ertüchtigung für mich. Und das haben die Leute dann schon auch sehr, ja, wie soll ich sagen, respektiert und das war kein Problem von dem her.
Du hast schon einmal erwähnt, Corona ist jetzt in der Schweiz auch noch sehr aktuell. Die Gyms haben zu. Hast du schon jemals in der Kirche trainiert?
So richtig trainiert habe ich nie in der Kirche, weil es wäre vielleicht auch ein bisschen kompliziert, alles wegzuräumen, um sich Platz zu schaffen. Wir haben mal für einen Jugendgottesdienst, habe ich eine Kollegin gefragt, die mit mir im Taekwondo-Club ist, ob sie mithelfen würde. Wir waren gleich weit ungefähr, haben sowieso viel zusammen trainiert, auch für die Gurtprüfungen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir helfen würde bei einem Jugendgottesdienstanlass, dass wir auch etwas zusammen vorzeigen. Ich würde eine kurze Predigt halten zum Thema Kampf auch, so die, gewisse Sachen, eben was heißt das auch im Leben, im Glauben, und wir würden dann so etwas vorzeigen und wir haben auch Matten ausgelegt und haben die Jugendlichen dann eingeladen mitzumachen, haben ihnen ein paar Selbstverteidigungssachen vorgezeigt und sie dann eingeladen, das auch versuchen nachzumachen. Und das war wirklich ganz, ganz toll und war auch schön, das jetzt bei uns in der Kirche zu machen, und das war auch kein Problem so. Aber so richtig trainiert in dem Sinn habe ich nie in der Kirche.
Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen vom Psychologen Rigoli und der hat 280 Teilnehmer gehabt. Und da ist rausgekommen, dass tief religiöse Menschen durch die Corona-Krise ihren Glauben an Gott weiter verstärken. Sind im letzten Corona-Jahr mehr Leute zu dir gekommen oder hast du das irgendwie mitbekommen, dass mehr Leute gebetet oder zum Glauben gefunden haben?
Nein, nicht direkt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch überzeugt, dass der Glaube eine Ressource ist, auch gerade in einer solchen Krise, oder eine Ressource sein kann, zu einer Ressource werden kann. Der Glaube an Gott, der die Angst nimmt, auch gerade durch etwas, das uns so stark betrifft, hindurchzukommen. Aber es war jetzt nie irgendwie so ein ganz starkes Thema. Ich habe ja auch nicht festgestellt, auch bei meinen Kollegen, die haben das so gesagt, dass es jetzt da wie ein Run gegeben hätte auf die Kirche. Das war also nicht der Fall. Ich kann das auch nicht ganz genau einordnen, ob einfach die Leute andere Orte gefunden haben, wo sie auch eine gewisse Hilfe bekommen. Oder ob es bei uns in der Schweiz doch noch einigermaßen so gut geht, weil wir ja doch auch abgesichert sind und vom Staat sehr große Hilfe bekommen haben, dass man dann ja wie einen Glaube gar nicht das Gefühl hatte, wir brauchen jetzt das, um da durch diese Krise hindurchzukommen. Es gibt also relativ wenige Gespräche zum Thema Glauben. Das ist mir selber auch etwas aufgefallen. Da hätte ich noch mehr erwartet, das muss ich zugeben, ja.
Kann das sein, dass Sie vielleicht durch Corona den Glauben verloren haben?
Ja, das könnte ich natürlich jetzt auch nicht so bestätigen. Habe ich mindestens nie beobachtet, dass das der Fall war. Aber natürlich kann ich auch nicht das wegschieben und sagen, das ist gar bei gar niemandem so geschehen. Ich denke, das kann wirklich auch geschehen. Das ist meine Beobachtung. Also die Leute in der Großtendenz reagieren entweder eben, dass man in der Krise festigt das den Glauben, es bringt einem näher zu Gott, weil man merkt, doch, da ist eine Ressource und die hilft, oder dann kann es auch das Gegenteil bewirken, dass man sagt, ja, jetzt, was ist das für ein Gott, jetzt habe ich an dich geglaubt und habe dir vertraut und jetzt scheint es mir, dass du mich wie hängen lässt oder so. Also das denke ich auch, das kann eine Reaktion sein, wenn eine Krise kommt. Egal, ob das eine persönliche ist oder eine globale, das kann sicher auch so sein. Aber das wäre jetzt mir auch bei niemandem ganz persönlich so aufgefallen.
Viele mussten in ihrem Leben oder vor allem halt in den letzten Monaten und vielleicht auch Jahre schwere Verluste verarbeiten. Zwei Fragen dazu. Warum lässt Gott so etwas zu und welche Tipps hast du für solche Menschen?
Warum lässt Gott das zu? Ich denke, das ist ja wirklich eine sehr starke Grundsatzfrage, die sogenannte Theodizee-Frage, die Frage nach dem Leid, Leid und Gott, wie geht das zusammen? Und die hat die Menschheit, glaube ich, immer beschäftigt. Also sowohl religiöse Menschen wie auch nicht religiöse Menschen beschäftigt das sehr wahrscheinlich gerade in der Krise. Woher kommt das Leid und was hat Gott mit diesem Leid zu tun? Oder eben, wieso lässt ein Gott, der anscheinend liebend sein soll, dann auch solches Leid zu? Was mir ein bisschen auffällt, ist, wenn das ein Mensch fragt, der schon in einer Beziehung zu Gott ist, dann kann man oder wird man sehr wahrscheinlich sogar diese Frage auch stellen, warum lässt Gott dieses Leid zu, gerade wenn es einem sehr persönlich auch betrifft. Und kommt sehr wahrscheinlich, eben wie ich vorher gesagt habe, es muss nicht sein, aber kommt doch sehr wahrscheinlich auf eine andere Antwort, weil man trotzdem in dieser Beziehung mit Gott bleiben will. Also ich erinnere an Hiob im Alten Testament, eine Figur, die sehr wahrscheinlich viele auch kennen, die ein bisschen etwas von der Bibel her verstehen oder auch kennen. Ein Mann, dem ging es extrem gut, er hatte alles und dann ist innerhalb von kurzer Zeit ist alles zusammengefallen, seine ganzen Hirten sind umgekommen, seine Kinder sind umgekommen durch tragische Schicksale. Und am Schluss hat er noch seine Gesundheit verloren und wurde schwer krank. Und da dieses Buch beschäftigt sich genau mit dieser Thematik, warum lässt Gott Leid zu und wie reagiert man darauf als Mensch, der eben an Gott auch hält. Auch viele Psalmen beschäftigen sich mit dieser Frage und dann ist wirklich so, in der Theologie sagt man gegen Gott, zu Gott, so in dieser Richtung. Also ich habe eine sehr kritische Frage an Gott, aber ich lasse mit dieser kritischen Frage Gott trotzdem nicht los, sondern ich bin in dieser Klage und sage, Herr, du musst ja nicht meinen, dass ich jetzt dich einfach loslasse und nicht mehr glaube an dich. Ich glaube immer noch an dich, aber ich verstehe dich nicht. Kannst du mir da wie helfen, in ein Verständnis zu kommen, warum jetzt diese Situation in meinem Leben so ist? Und man versucht dann vielleicht auch mehr die Wozu-Frage zu stellen, aus dieser Warum-Frage eine Wozu-Frage zu machen. Wohin führt mich dieser Weg jetzt? Vielleicht gerade durch diese Krise hindurch eröffnen sich vielleicht auch neue Wege. Wenn ein Mensch dir jetzt nicht unbedingt eine starke Gottesbeziehung hat oder vielleicht sogar nicht mal eine Gottesbeziehung hat, diese Frage stellt, dann kommt mir das, gebe ich ganz ehrlich zu, manchmal auch etwas komisch vor. Also man glaubt nicht an Gott, aber wenn dann ein Leid kommt oder eine Schwierigkeit kommt, dann fragt man dann, warum lässt Gott das zu? Und dann denke ich ja, aber Gott hat ja auch ganz viel Gutes in deinem Leben zugelassen oder geschenkt. Warum fragst du ihn jetzt nach dem Leid, warum lässt er das zu, wenn du nicht mal dich freust, wenn es gut geht und wenn es schön ist und wenn du Gott dann dafür dankst? Also so fast ein bisschen, ich sage es bewusst ein bisschen zynisch jetzt auch, die Leute, die nehmen dann das Schöne für selbstverständlich oder da sind sie dann selber schuld. Ja, ich bin halt ein toller Mensch und ich weiß, wie ich das Leben gestalten soll, dass es mir so gut geht und so. Und wenn das Leid kommt, dann möchte man einen Schuldigen suchen und dann kann Gott hinhalten. Dann ist er plötzlich schuld dafür. Und das, ich weiß auch nicht genau, aber das kommt dann so wie komisch bei mir ein bisschen drüber und denke ich dann, oder frag das vielleicht auch, ist das eine sinnvolle Frage? Oder wieso stellst du jetzt diese Frage in deiner Situation, wenn du auch sonst nicht nach Gott fragst? Also dann bin ich auch ein bisschen kritisch dieser Person gegenüber und dieser Frage. Grundsätzlich kann man sagen, Ich weiß es nicht. Warum lässt Gott das zu? Ich weiß es nicht. Weil er ein Gott der Liebe ist und trotzdem auch ein Gott der Freiheit. Und viele Nöte, die es auf dieser Welt gibt, viele Nöte, die es auch in meinem Leben gibt, da bin ich halt eben auch ein bisschen selber schuld. Ich habe selber Entscheidungen getroffen, warum das gewisse Dinge so kommen, warum diese Not jetzt auch von Corona kommt. Wenn wir die Wissenschaftler fragen, dann müssen wir sagen, ja, es hat etwas mit unserem Lebensstil zu tun, mit unserer Art und Weise, wie wir mit der Schöpfung umgehen, mit Tieren umgehen, was sich da alles verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das, was einfach nicht gut ist. Und wir müssen damit rechnen, dass auch solche Seuchen auch in Zukunft kommen werden, wenn wir so weitermachen. Und dann ist es halt vielleicht auch die Frage, eben, wie lebe ich und was mache ich? Wie leben wir als Menschheit? Und ich denke, Gott hätte da einen anderen Plan gehabt für uns, eine andere Idee, wie wir miteinander und mit der Schöpfung leben. Also seine Idee war eine gute Idee. Er hat uns einen wunderschönen Planeten gegeben, eine wunderschöne Schöpfung, die so gut funktioniert. Und wir haben so vieles kaputt gemacht in den letzten Jahren. Und jetzt ist plötzlich Gott schuld daran, dass es so ist. Eben da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht in eine komische Gottes-Schuld-Geben-Beziehung kommen, wenn es schlecht geht und wenn es gut geht. Und das Schöne, das nehmen wir dann einfach für uns. Eine vielleicht etwas zu lange Antwort auf diese Frage.
Die haben wir gebraucht, die Antwort. Das heißt, wir sollten einfach dankbar sein für die Gnade, die wir von oben bekommen, wenn es uns gut geht. Und wenn wir mal in Trauer sind...
Genau, und dann ist es wirklich die Frage, vielleicht eher das Warum zu einer Wozu-Frage machen. Also was kann ich lernen daraus und wo will Gott mir gerade vielleicht auch in der Krise beistehen und helfen? Also auch da kann ich auf Psalmen, zum Beispiel auf den sehr bekannten Psalm 23, das ist ein Psalm, den viele Menschen kennen, gerade auch von Beerdigungen, der redet von der saftigen Wiese, vom frischen Wasser, also es ist das Bild des Schafs. Und das hat alles, aber es geht auch durch eine Krise, es geht durch ein dunkles Tal. Und was dieses Schaf im Bild des Menschen erlebt, ist, dass der Hirte trotzdem da ist, auch wenn er es vielleicht im Moment nicht so stark erlebt, aber der Hirte ist doch da und führt das Schaf auch durch dieses dunkle Tal hindurch. Und wenn ich das erleben darf, dann stärkt das auch die Gottesbeziehung trotz des dunklen Tales oder gerade wegen des dunklen Tales. Das Besondere am Psalm 23, wenn man den liest, ist, dass er am Anfang, da wo es schön ist, dann ist es eigentlich eine sehr distanzierte Beziehung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und erst da, wo dieses dunkle Tal kommt, da ist es plötzlich ein Du. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Also da wird die Beziehung ganz, ganz nahe und ganz intensiv. Und das ist ja das, was manchmal auch Menschen, nicht alle, aber Menschen erfahren in der Krise, wenn sie Gott suchen, wenn sie zu beten beginnen, dann merken sie plötzlich, wow, da ist ein Gott, der mich ernst nimmt, der mir nahe ist. Vielleicht nicht einfach jetzt alles wegzaubert, das nicht so schön ist, aber einfach der mir nahe ist und seine Liebe mir ganz nahe und stark auch zeigt. Und dann gibt es eine intensive Beziehung daraus. Not lernt, lernt beten, sagt man so als Sprichwort. Und das wäre vielleicht mein Tipp, was kann passieren, wenn es dir mal nicht gut geht, beginne mal zu beten und vielleicht staunst du, wie Gott dann auch auf dich eingeht und reagiert.
War es für dich immer schon vorbestimmt, Pfarrer zu werden, oder hast du dir davor andere Berufe angeschaut und hast dann entschieden, okay, nee, für mich ist doch Pfarrer sein mein Leben?
Also eigentlich muss ich sagen, am Anfang war Pfarrer gar kein Beruf für mich, den ich gewählt hätte. Ich bin zwar in der Kirche groß geworden, ich habe Kirche von klein auf erlebt, aber da habe ich auch so gedacht, der Pfarrer, der ist immer so schön angezogen, der ist so schick, der hat so einen vielleicht auch etwas eher langweiligen Beruf, wie er mir entgegenkam, und habe gedacht, nein, das kann ich nicht, mein Leben ist zu, ja, vielleicht auch verrückt, und ich wollte etwas anderes tun, ich wäre gerne in die Mission gegangen, nach Afrika. Also solche Sachen haben mich extrem fasziniert, habe da auch viele Bücher gelesen als Teenager, und das war dann so wie ein Traum. Aber natürlich hätte man das mit 16 noch nicht machen können, das wäre gar nicht möglich gewesen. Und dann habe ich dann Elektromonteur gelernt, 4 Jahre lang. Und mich aber natürlich schon während dieser Zeit auch immer wieder damit befasst, wie geht es nachher weiter. Und erst so als gegen Ende dieser Lehre, auch im Gespräch mit einem Pfarrer aus meiner Verwandtschaft, ist dann diese Frage gekommen, wäre das vielleicht nicht doch etwas für dich, in der Schweiz zu bleiben und hier diesen Beruf auszuüben? Und Gott wird dich so brauchen, wie du bist. Das gibt nicht das Schema, Pfarrer, so musst du sein. Und also das erlebe ich auch in meinem über bald 30 Jahren Pfarrer sein. Ich habe diesen Beruf so ausgeübt, wie er mir entspricht, wie Gott mich begabt hat. Auch manchmal eben etwas verrückt vielleicht, wenn man das so sagen kann. Und es gibt da schon auch Leute, die staunen dann und sagen, was, du bist ein Pfarrer, du lebst so anders eben, du machst Kampfsport, du machst gewisse Dinge, die gehören doch nicht zu einem Pfarrerberuf. Also anscheinend hat Gott gesagt, ich kann dich auch so brauchen in der Schweiz, wie du bist. Auch nicht so dieses typische Schema Pfarrer, und das macht von dem her sehr Spaß. Also so ist es ungefähr gekommen.
Und wir wissen ja, du bist ja nicht nur in der Kirche tätig, sondern auch im Sportverein und hast sicher viele Kollegen und Freunde außerhalb von der Kirche. Was nimmst du aus den zwischenmenschlichen Beziehungen von denen dort mit?
Also ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich solche zwischenmenschliche Beziehungen außerhalb der Kirche habe. Ich hatte an den ersten 2 Orten, an denen ich Pfarrer war, fast nur Beziehungen innerhalb der Kirche oder der christlichen Kirchen, nicht nur der eigenen, sondern auch der anderen Kirchen. Und als ich dann nach Davos kam, vor 10 Jahren, im 2011, habe ich gewusst, ich muss etwas ändern. Ich bin zu introvertiert geworden, beruflich gesehen, nicht von meinem Typ her, aber beruflich gesehen, fast nur noch Kirche und Christen um mich, und ich fühlte mich da schon fast manchmal wie in einem Käfig und habe gemerkt, da muss etwas ändern. Und der erste Schritt damals war, dass ich gesagt habe, ich gehe in einen Sportverein, und dann habe ich eben dieses Taekwondo-Schild gesehen und gedacht, wow, jetzt gibt es da in Davos Taekwondo, und ich habe noch einen Taekwondo-Anzug, der 20 Jahre in der Schublade gesteckt hat und so, und habe ihn wieder hervorgenommen. Und so kam ich dann in diesen Verein, und unterdessen habe ich viel, viel mehr Beziehungen außerhalb der Kirche als innerhalb der Kirche, weil ich einfach eben so viele Leute kennengelernt habe durch den Sport, durch andere Tätigkeiten, die ich hier mache, durch mein Elektrikersein, das ich auch wieder ausgeübt habe. Ich war zweimal wieder auf meinem ehemaligen Beruf noch nebenberuflich tätig und so weiter. Also, und ich genieße das sehr, diesen Menschen zu begegnen und einfach zuerst einmal auch als Mensch wahrgenommen zu werden, als ganz normaler Mensch mit seinen Fragen, mit seinen Nöten, mit seinen Freuden. Zwischendrin eben auch ins Gespräch zu kommen über meinen Beruf oder über Glaube, über Gott. Und das darf auch kritisch sein. Also man muss nicht einfach mich dann mit Handschuhen anziehen. Eben, da darf man wirklich auch kritisch darüber reden. Und also mir hat das sehr geholfen, einfach so in eine, wie soll ich sagen, vielleicht auch so in eine Natürlichkeit über meinen Glauben zu kommen und in den Beziehungen zu sein. Also ich bin heute an einem Ort, wo ich denke, das macht viel mehr Spaß, mir jetzt ganz persönlich so zu leben, mit dieser großen Bandbreite an Beziehungen innerhalb und außerhalb der Kirche, wie das manchmal vorher war, wo ich wirklich so ein bisschen zu fest eingeengt war innerhalb der Kirche und mich da fest auf das konzentriert habe, sagen wir es mal so.
Kann man sich ja gegenseitig sehr viel lernen.
Genau. Also ich hoffe, ich lerne von meinen Kolleginnen und Kollegen viel, und ich hoffe auch, sie lernen doch das eine oder andere auch von mir.
Jetzt gibt es sicher auch Menschen, die sich denken, Glaube und Kampfsport, wie lässt sich das eigentlich vereinbaren? Was sagst du denen dann?
Also auch als Christen, als Pfarrer möchte ich Sport betreiben können. Meine Kollegen, die in einen Sportverein gehen oder zum Teil auch Trainer sind, das sind meistens eher Fußballtrainer geworden. Das gibt es einige meiner Kollegen, die solche Sportarten machen. Im Kampfsport bin ich jetzt vielleicht schon eher ein bisschen ein Außenseiter, wenn man eben so sagen will. Aber eben, das ist ja einfach bei uns in Europa so oder bei uns in der Schweiz so. Mein Kollege, der mir das Taekwondo beigebracht hat, mein Studienkollege aus Südkorea, der würde sagen, ja, bei uns in Südkorea ist das ganz normal, da ist fast jeder Pastor ist auch ein Taekwondo-Kämpfer oder vielleicht sogar ein Taekwondo-Trainer, das ist dort so normal als Sport. Also bei uns ist es einfach halt nicht ganz so normal. Aber für mich ist es halt wirklich in erster Linie ein Sport, ein Ausgleich. Und dass der Kampf dazugehört, das macht es für mich nicht immer ganz einfach, weil ich eher so ein bisschen pazifistisch veranlagt bin und mit Schlägereien sehr, sehr Mühe hätte. Und ich hoffe auch, ich muss nichts von dem, was ich in Taekwondo lerne, je einmal anwenden in meinem Alltag. Aber es gibt mir mindestens ein gewisses Selbstbewusstsein, glaube ich, anders aufzutreten, weil ich eine kleine Chance mir ausrechnen würde, mich anders zu verhalten, mich anders zu wehren, wenn ich angegriffen würde oder wenn ich auch jemandem helfen würde, der oder die angegriffen wird von jemandem anderen. Und da ist wieder dann mein Glaube drin. Also wenn ich das mal in dieser Richtung nutzen müsste, dass ich einfach weiß, gerade weil ich an Gott glaube und auch einem Menschen beistehen kann, der angegriffen wird, dann würde ich das, glaube ich, wirklich auch tun und sicher nicht auf eine brutale Art und Weise oder ich würde das versuchen, möglichst nur im absoluten Notfall auch eben gewisse Griffe zu brauchen, sondern zuerst mit Sprache, aber einfach, ich denke, ich hätte eine andere Selbstsicherheit, mich in eine solche Situation zu begeben.
Letzte Woche haben wir ja die Eva Vorarlberger bei uns im Interview gehabt und da habe ich mit ihr darüber gesprochen, dass es eigentlich total interessant ist, dass sehr viele Sportler auch sehr gläubig sind. Hast du eine Antwort auf die Aussage oder warum ist das so?
Also gut, ich kann das jetzt nicht sagen, wie das wirklich prozentmäßig ist. Das wäre mal spannend, das herauszufinden, ob es wirklich prozentmäßig so ist, dass mehr Sportler gläubig sind als sonst so in der allgemeinen Szene oder in einer anderen, in der Kultur zum Beispiel. Vielleicht hat es schon etwas damit zu tun, ich brauche meinen Körper im Sport, egal in welchem Sport, und ich staune, wie mein Körper, was der alles machen kann. Also wenn ich mich konzentriere auf etwas, dann ist es enorm, was in diesem Körper alles möglich ist. Und wenn ich Sport schaue, ich bin jetzt nicht einer, der oft vor dem Fernseher sitzt und Sport schaut, aber so gewisse Sachen, die ich mal schaue, da muss ich auch sagen, ich finde es so etwas Faszinierendes, was Menschen mit einem klar großen Training, mit viel Zeitinvestition, was die machen mit ihrem Körper. Und gerade auch eben was Kampfsport ist, oder ich komme früher von Kunstturnen her, das ich als Teenager betrieben habe, was da möglich ist und wie sich Menschen bewegen können und was da merken. Und vielleicht hat es jetzt mit dem zu tun, also zu sehen, mein Körper bringt mich halt doch auch irgendwie zu einem Schöpfer, zu der Möglichkeit, dass es nicht alles nur so ganz Zufall ist, sondern dass da vielleicht schon ein Schöpfer es sich etwas gedacht hat, so etwas Wunderbares wie einen menschlichen Körper mit all diesen Möglichkeiten zu machen. Und vielleicht natürlich auch, wenn ich gewinnen will, dass ich da vielleicht auch wie einen gewissen Beistand brauche, eine gewisse Hilfe brauche. Nicht im ganz engen Sinn, ich bete, dass ich einfach gewinne, aber eben, dass ich vielleicht auch das gut durchstehe oder dass ich und auch meine Gegner nicht verletzt werden oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass es schon auch eine Hilfe ist in diesem Bereich.
Zahlt es sich aus, Kirchensteuern zu zahlen? Wo kommt mein Geld jetzt eigentlich hin und warum kann nicht der Vatikan einfach alles selbst finanzieren, wenn sie eh so viele Ländereien und Geld haben?
Ich kenne mich natürlich ein bisschen zu wenig aus jetzt im Bereich vom Katholizismus. Ich weiß nicht ganz genau, wie diese Kirche auch finanziell wirklich funktioniert. Aber ich weiß, dass doch mindestens in der Schweiz weiß ich, dass ein großer Teil der Kirchensteuern, die jemand zahlt, sei das in der reformierten Kirche oder in der katholischen Kirche, die bleibt auch in der Schweiz. Die bleibt auch in dieser Kirchgemeinde, zu der man gehört. Und das heißt, dort wird natürlich die Pastoren, die Priester werden gezahlt oder die Angestellten, die schauen, dass dass die Kirche wirklich auch funktioniert, dass sie lebt, dass diese Veranstaltungen, sei das Gottesdienste, sei das Seelsorge, Menschen besuchen, Leute im Altersheim, kranke Menschen im Spital und so, dass das wirklich auch funktioniert und dass es möglich ist. Oder dass die Menschen durch ihre Lebenszyklen, also Geburt, Taufe, Hochzeit, Tod, Sterben begleitet werden und da auch eine Unterstützung bekommen. Und in dem Sinn kann ich sagen, Menschen, die Kirchensteuern zahlen, die haben dann wie dieses Anrecht, dass sie diese Begleitung haben, auch dann, wenn sie nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen. Vielleicht eben die Beziehung auch ein bisschen lose ist zur Kirche selber. Aber wenn sie dann die Kirche brauchen oder wenn sie merken, oh, jetzt wäre ich doch froh um einen solchen Beistand, dann ist das dafür gratis im Sinne von, sie zahlen ja diese Kirchensteuer, vorhanden. Ich weiß von Situationen, da haben dann die Leute eben gefunden, na, ich kann ja da Geld sparen, Kirchensteuer zahlen, sparen, wenn ich das nicht bezahle. Und dann ist jemand gestorben aus der Familie und dann hat plötzlich dann kam eine recht saftige Rechnung ins Haus geflattert und dann hat man gesagt, ja, warum muss man jetzt das zahlen? Ja, ihr Vater oder ihre Mutter war eben nicht mehr in der Kirche, hat keine Steuern mehr bezahlt. Jetzt muss man halt eben den Pfarrer zahlen, das Gebäude zahlen, den Organisten zahlen, den Messner zahlen und so weiter. Und dann kostet das plötzlich viel Geld. Das ist natürlich sonst in der Kirchensteuer auch inbegriffen. Und daneben versucht natürlich die Kirche auch viel Gutes zu tun. Also wer sich doch auch damit beschäftigt, merkt, wie viele kirchliche Projekte das es gibt im Inland und auch im Ausland, wo die Kirche versucht, Menschen in Not zu helfen. Also in dem Sinn würde ich sagen, nicht austreten aus der Kirche, sondern mit Freude Kirchensteuern zahlen, weil doch auch viel Gutes gemacht wird damit daneben und man vielleicht eben auch mal selber auch froh ist, wenn die Kirche einem beisteht oder der Priester, der Prediger, der Pfarrer einem beisteht und das gratis tut. Also das wäre so mein Rat. Ja, aber dass natürlich auch die Kirche nicht nur Gutes tut mit dem Geld, das weiß ich auch. Es ist auch ein weltlicher Verein, wenn man dem so sagen will. Und da passiert manchmal leider auch etwas, das nicht nur sinnvoll ist. Und Geld hat immer eine gewisse Gefahr. Von dem her verstehe ich auch, wenn Leute kritische Fragen stellen in diesem Bereich.
Du kannst natürlich auch nichts anderes sagen und sagen, ja, eigentlich ist eh umsonst, tritt aus. Das geht natürlich auch nicht.
Gut, das könnte ich natürlich schon sagen, weil ich zu einer Freikirche gehöre. Das heißt, also ich lebe nicht von der Kirchensteuer, sondern ich lebe nur von den Menschen, die zur Kirche, zur Methodistenkirche gehören und auch spenden. Also das heißt, jetzt marktwirtschaftlich gesehen bin ich ein bisschen im Nachteil oder ich muss wie schauen, dass ich eben den Menschen auch etwas von dem direkt geben kann, was sie ein Stück weit wünschen von der Kirche oder von mir als Pastor. Und dann würden sie auch gerne spenden, weil sie merken, aha, das hat etwas mit meinem Leben, mit meinem Glauben zu tun. Dieser Mann begleitet mich in meinen Lebensfragen. Der ist da, wenn ich ihn brauche. Und dann spenden sie auch gerne. Also ich lebe nur von dem, was die Menschen direkt geben in die Kirche. Wir haben nicht eine Kirchensteuer als Methodisten. Das ist in Österreich nicht so, das ist in der Schweiz nicht so. Also von dem her könnte ich natürlich sagen, tretet aus der Reformierten oder aus der katholischen Kirche, kommt zu uns, dann habe ich mehr davon. Aber das würde ich trotzdem nie machen.
Jetzt kommen wir ja ein bisschen vom Geben zum Nehmen. Es hat in der Vergangenheit immer diese ganzen Religions- und Glaubenskriege gegeben. Warum gibt es Menschen oder überhaupt, was sagst du dazu, dass Menschen für den Glauben in den Krieg ziehen?
Ja, das ist leider eine wirklich Tragik, dass es so ist. Und da muss ich natürlich auch ehrlich sein und sagen, wir haben in der Bibel wie gewisse negative Vorbilder. Also es ist leider auch Teil der biblischen Theologie, dass da Kriege fast gefordert waren. Und die Theologie heute mindestens setzt sich sehr stark mit diesen Fragen auch auseinander und fragt manchmal vielleicht auch etwas kritisch die Bibel. Was war da wirklich von Gott und was haben die Menschen nicht auch einfach gedacht, ja, ich brauche noch eine göttliche Antwort, dass ich das auch tun darf, weil dann habe ich einen anderen Grund, das zu tun. Also ich denke, das ist wirklich ein Stück weit eine Gefahr, dass ich wie Gott auch missbrauche, um kriegerische Auseinandersetzungen zu rechtfertigen. Ich denke, gerade mit Jesus und mit seiner ganz anderen Art auch über Gewalt zu reden, müssten mindestens die Christen da einen anderen Weg einschlagen und sich sehr gut überlegen, wo ist eine kriegerische Auseinandersetzung wirklich nicht mehr zu umgehen. Und ich glaube, dass, da käme man sehr fest auf einen, nur noch ganz einen kleinen Bereich, wo das vielleicht nicht mehr anders geht. Und ich gebe zu, mir tun die Nachrichten, jetzt hat es gerade wieder in Irland auch wieder mehr Zusammenstöße gegeben, die auch zum Teil religiös motiviert sind zwischen katholischer und reformierter Kirche. Das schmerzt mich so tief, dass wir eigentlich sagen würden in der Ökumene, wir sind Schwestern und Brüder, wir gehören zur gleichen großen Kirche auf dieser Welt, sind zwar aufgesplittet in verschiedene Organisationen, aber wir glauben an den gleichen Gott. Und das schmerzt mich dann so, wenn solche Konflikte, eben sogar fast kriegerische Auseinandersetzungen mit Toten oder mindestens Verletzten gibt. Es tut mir sehr leid, dass in der Kirchengeschichte die Kreuzzüge und andere Sachen geschehen sind. Es tut mir sehr leid, wenn Priester und Pfarrer Kinder missbraucht haben. Also das sind alles sehr schmerzhafte Wirklichkeiten, die es gibt und die für mich nicht unbedingt biblisch zu rechtfertigen sind, sondern eher menschlich. Und da muss ich mich selber wieder fragen, was habe ich für einen Hintergrund? Was ist in meinem Herzen? An was für einen Gott glaube ich? Und was macht dieser Gott mit meinem Leben? Zu was motiviert er mich? Und wenn ich jetzt wieder in der Bibel lese, bin sogar in sehr, auch nicht immer einfachen Situationen im Alten Testament, die Bücher der Propheten lese, aber wie oft geht es da auch eben um diesen ganz anderen Zugang zu Mitmenschen, über die Liebe, über die Barmherzigkeit. Das ist ein Stichwort, das in der Bibel, auch im Alten Testament, fast ständig vorkommt. Natürlich kommt auch der Aufruf zum Krieg, aber ich würde sagen, es geht wahrscheinlich mehr um die Barmherzigkeit, um die Gerechtigkeit. Wie können wir miteinander umgehen, dass der Mensch anders leben kann? Also im Alten Testament sind es die Waisen, die Witwen und die Fremden, die an ganz verschiedenen Orten geschützt werden, die eigentlich eine andere Stellung haben, die nicht missbraucht werden dürfen. Aber sie wurden immer wieder missbraucht auch. Aber Gott sagt, hey, schaut für die haben eine schwierige Lebenssituation. Ihr seid für diese Menschengruppen verantwortlich. Also Krieg, religiöser Krieg ist für mich grundsätzlich heute nicht mehr zu rechtfertigen. Und da bin ich sehr kritisch gegenüber dem. Dass das aber geschieht, ist leider auch eine Tatsache. Und dass Menschen da auf eine andere Antwort kommen, als ich es versuche zu kommen, das weiß ich auch. Da kann ich einfach nur versuchen, auch wieder darüber zu reden und Menschen in meine Überlegungen hineinzunehmen. Oder muss ich sagen, in die biblischen, in die Christus-zentrierten Überlegungen hineinzunehmen, wie er mit Konflikten umgegangen ist.
Solche Ungerechtigkeiten, die machen mich immer extrem wütend. Und dann denke ich mir so manchmal, kann man mit Gott eigentlich auch ein bisschen streiten oder kämpfen oder ja, raufen?
Das kann man. Das muss man vielleicht sogar. Also da würde ich sogar so weit gehen und sagen, sehr wahrscheinlich wäre das eine Antwort. Also wenn ich wütend bin, dann würde Gott mich, glaube ich, eher einladen, mit ihm zu streiten, als mit dem Nächsten zu streiten. Also ich glaube an einen Gott, der ist sich nicht zu schade, dass ich mit ihm auch mal diskutiere, eben vielleicht ihn sogar zur Rede stelle. Die Psalmen sind voll von solchen Sachen, eben was wir vorher schon besprochen haben, von dieser Warum-Frage, warum lässt du das zu? Die Leute, die haben sehr konkret mit Gott über solche Sachen auch gestritten. Warum sind die Menschen so gemein zu mir? Warum schlagen die mich? Warum werde ich ausgestoßen? Gott, hilf mir! Und sie schlagen nicht zuerst zurück, sondern sie gehen in die Diskussion mit Gott, ins Gebet mit Gott. Und ganz oft kommt dann wie hilf du mir und räche du mich bei den Menschen. Nicht ich gehe und mache Rache, sondern ich bitte eigentlich Gott, dass er schaut, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, auf seine Art. Nicht ich muss das machen. Nicht ich gehe zu dem, der vorher gemein war, und jetzt schlage ich ihm auch meine Faust ins Gesicht. Sondern ich bete eigentlich dann zu Gott und sage, du kennst diesen Menschen, der hat mich ungerecht behandelt. Schau du, Gott, dass wieder Gerechtigkeit wird. Und wie du das machst, das überlasse ich dir. Aber das sind diese Feindesgebete, die sind manchmal sehr hart, also, aber sie sind eben ein Gebet. Man geht zu Gott und man diskutiert mit Gott über diesen Mitmenschen oder über diese Mitmenschen, die gemein sind. Und ich finde, das wäre etwas, das wir lernen könnten, wieder aus dem Alten Testament, also in diese Diskussion mit Gott hineinzugehen, in diese Klage zu Gott gehen und nicht zum Nächsten zu gehen, der mich ungerecht behandelt hat, um ihn dann zu schlagen und zur Rechenschaft zu stellen, sondern das mit Gott auszudiskutieren und die Rache Gott zu überlassen, wie es in der Bibel an einigen Orten heißt.
Bist du selbst eigentlich auch schon mal ein bisschen in Konflikt gekommen mit deinem theologischen Weltbild und dem Kampfsport-Hobby?
Also jetzt so direkt habe ich das nie empfunden, dass es jetzt ein Konflikt ist. Eben in der Art und Weise, wie ich den Kampfsport betreibe, war das jetzt für mich nie jetzt ein direktes Problem. Weil es Sport ist und weil es nach Regeln geht, die sehr, sehr klar sind und die wir auch respektieren. Und eben, ich denke, immer wie auch beim Turnier, mit wie viel Respekt begegnen wir da einander. Wir sind diese 2,5 Minuten, sind wir Feinde, wenn man dieses Wort nehmen will, um miteinander oder gegeneinander zu kämpfen. Und einer davor wird als Sieger vom Ring gehen und der andere als Verlierer. Und nachher umarmen wir uns wieder und gehen zusammen ein Bier trinken und so. Also das ist eine Freundschaft mit ganz vielen, also die man auch über Jahre dann kennenlernt, wenn man immer wieder in die gleichen Turniere geht. Und da verbindet uns ganz viel, also als große auch Taekwondo-Familie, könnte man sagen. Und von dem her, also das finde ich überhaupt kein Konflikt zur Theologie, sondern eher auch etwas Schönes. Also wir sind auch eine große Familie, wir versuchen in Respekt miteinander umzugehen. Und der Kampf ist ein Sport und da kann es auch mal schmerzvoll sein und so. Also das gibt es natürlich auch, aber der hat einen ganz kleinen Ort in dieser Beziehung, könnte man sagen. Und daneben gibt es ganz viel Freundschaft und Freude und Schönes. Ja, das wollte ich noch sagen.
Jetzt wollte ich auch noch fragen, wie viel oder welche Gemeinsamkeiten eigentlich der Glaube und der Sport haben?
Also eben das Leben teilen, das miteinander etwas unternehmen, das gemeinsam auch ein Ziel verfolgen, könnte man sagen. Im Sport ist es dieses Taekwondo und im Glauben ist es wirklich eben diesen Glauben teilen, Gott als das gemeinsame Ziel, die Bibel als ein Buch, das uns verbindet und die Regeln Gottes versuchen herauszufinden und zu befolgen. Und im Kampfsport sind es die Regeln, die da herrschen, respektvoll miteinander umgehen und diese befolgen. Also ich denke, es hat sehr viele Ähnlichkeiten. Für mich war ja früher auch Kampfsport eher etwas Kritisches. Ich weiß noch, in meiner Jugendgruppe gab es einen Kollege, ungefähr gleich alt wie ich, der hat Karate angefangen zu machen. Das fand ich damals sehr schräg und komisch und wir haben uns damals auch mit den ganzen asiatischen Religionen und all diesen Sachen beschäftigt und so. Und das fand ich dann schon wie komisch, dass man als Christ so etwas machen kann. Eben, da bin ich auch ein Stück Weg gegangen. Erstens, dass man das trennen kann. Da bin ich nach wie vor auch überzeugt, dass ich das trennen kann, diesen religiösen Unterbau und den Sport als solches. Aber damals war das für mich ganz, ganz schwierig, oder ich habe gedacht, das wird nie möglich sein. Und das brachte auch einen längeren Weg, das wie zu lernen, auch zu reflektieren, darüber nachzudenken, das ganze Bild zu sehen und so weiter.
Jetzt gibt es da ein Bibelzitat, das bestimmt alle kennen. Wer dich auf deine rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin.
Also grundsätzlich, Jesus sagt das ja, in einer Situation, wo es eben auch um die ganze Frage von Konflikten geht. Und die Gefahr von einem Konflikt ist, dass er immer schlimmer wird. Das gibt eine Negativspirale, eine Gewaltspirale, die immer stärker wird. Und also diese Gewaltspirale kennt man eigentlich auch in der Bibel. Es gibt verschiedene, einen negativen Weg in der Bibel, wo es immer schlimmer wird. Und dann kommt im Zusammenhang mit den ganzen Geboten von Gott, heißt es dann Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und eigentlich wäre das ursprünglich ein gutes Gebot gewesen im Sinn von, hey, wenn du mir ein Auge rausschlägst, dann darf ich dir höchstens auch ein Auge rausschlagen. Wenn du mir einen Zahn rausschlägst, höchstens auch ein Zahn. Aber in der Praxis merken wir ja, das geht fast nicht. Also, wer eine Schwester oder einen Bruder hat, kennt das aus der Kindheit. Da geht es aus einem ganz kleinen Streit, am Schluss rauft man sich und reißt einander Haare und weiß ich was alles oder schlägt einem wirklich ziemlich grob hin und her. Und wenn dann die Mutter oder der Vater kommt und sagt, wer hat angefangen, dann ist es logisch, der andere hat angefangen, man hat selber nicht angefangen. Und zwar sehr wahrscheinlich eine ganz kleine Sache. Also ich habe den Eindruck, meine Schwester und ich habe eine Schwester, wir wussten manchmal nicht mehr mal mehr recht, warum wir überhaupt angefangen haben zu streiten. Aber es war irgendetwas Kleines da, aber am Schluss hat man sich geschlagen, hat Haare gerissen und so weiter. Das geschieht so schnell, diese Gewaltspirale, es wird immer schlimmer. Und Jesus sagt ihnen an dieser Stelle, hey, gib dieser Gewaltspirale ja nicht mehr Futter. Und wenn dich jetzt einer auf die linke Backe schlägt, dann könntest du eigentlich zurückschlagen und sagen, du hast mich geschlagen, jetzt darf ich dich auch schlagen, jetzt sind wir wieder quitt. Aber die Wirklichkeit wird zeigen, der andere wird dich dann ein bisschen mehr schlagen und du wirst wieder mehr schlagen. Und dann sagt Jesus, okay, versuch's mal so, halte mal die andere Backe hin. Und dann wirst du sehr wahrscheinlich staunen, dass in vielen Fällen wird der andere nicht ein zweites Mal schlagen, weil er merkt, das ist so doof, das kann ich gar nicht. Ich könnte nur wieder schlagen, wenn du mich auch schlägst. Also man unterbricht diese Gewaltspirale und die Chance ist mindestens da, dass ein Gespräch entsteht, und am Schluss Versöhnung geschieht. Und das ist das Ziel von Jesus. Er möchte, dass wir in versöhnten Beziehungen leben. Dass es Streit gibt, dass man zwischendrin sich auch schlägt, das gehört leider zum Leben. Aber was kann ich machen, um diese Gewaltspirale zu unterbrechen, um in die Versöhnung hineinzukommen? Und Jesus sagt das mit diesem Beispiel, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und schau mal, was passiert dann. Und die Chance ist groß, dass eine neue Art von Beziehung entsteht dadurch.
Oder die Leute so verwirrt sind, dass sie sich dann gar nicht mehr trauen, nochmal hinzuschlagen.
Genau, ja. Ja.
Ziel erreicht,
ja.
In der Bibel habe ich ein bisschen nach Kampfsport gesucht und natürlich nicht viel gefunden, aber es gibt einen Psalm 144-1a. Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt. Was sagt die Bibel sonst noch über Kampfsport? Hast du da vielleicht ein bisschen mehr gefunden als ich? Oder was sagst du überhaupt zu diesem Satz?
Also zu Kampfsport sagt die Bibel natürlich direkt nicht so viel, weil es den Kampfsport in dieser Art sehr wahrscheinlich zu dieser Zeit gar noch nicht gab. Das ist erst ja, mindestens in unseren Breitengraden eine neuere Geschichte. Kampfsport gab es natürlich in Asien, China, in diesen Regionen schon sehr früh. Wenn man die Geschichte anschaut, gehörte das damals schon dazu. Aber Kampf natürlich eben in diesem Sinn gab es schon immer. Man hat Konflikte mit Kämpfen versucht auszuleben und versucht stärker zu sein, besser zu sein, den anderen zu übertrumpfen, dass der andere mir untertan wird und nicht ihm untertan werde. Und das hat dann eben auch mit dem Glauben zu tun gehabt. Also ich hoffe, dass mein Gott stärker ist als dein Gott. Das kennen wir auch vielleicht aus der Kindheit. Wenn es einen Streit gibt, dann kannst du manchmal sagen, wart nur, ich hole meinen Vater, der ist stärker als dein Vater. Und das ist ein bisschen auch dieses Gottesbild. Also mein Gott ist hoffentlich stärker als dein Gott und der soll mir helfen, dass ich dich besiege. Also in diesem Sinn gibt es den Kampfsport oder eben das Kämpfen als eine Realität natürlich schon lange auch verbunden mit Glauben. Was es gibt, ist, dass der Sport ein Bild ist, das es an verschiedenen Orten gibt, auch gerade im Neuen Testament. Also der Apostel Paulus braucht an einigen Orten den Sport als Bild. Also dort ist es vielleicht eher zum Teil der Marathonsport oder der Laufsport. Also du musst durchhalten, um das Ziel zu erreichen. Wenn du zu früh aufgibst, dann hast du am Schluss die Siegeskrone nicht. Also wenn du wirklich gewinnen wirst, dann musst du durchhalten bis an den Schluss und alles geben. Und dann hast du die Chance auch wirklich zu gewinnen. Und also da gibt es verschiedene Bereiche, wo der Sport eben auch als ein Bild genommen wird für den Glauben, für das Leben auch mit Gott, um durchzuhalten bis an den Schluss, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist. Weil im Sport kennen wir ja das. Also ich bin mal müde, ich kann nicht mehr und jetzt muss ich aber nochmal in den Ring steigen. Oder eben, ich bin bei Kilometer 30 und ich denke, was, ich will den Marathon schaffen und ich muss noch 12 Kilometer rennen, ich schaffe das nie, aber man zwingt sich und sagt, und ich halte durch. Und das ist ja im Leben auch so. Also eben, das Leben ist nicht nur immer schön, ist nicht nur immer, wir sagen manchmal ein Picknick, sondern ist manchmal auch hart, und lernen wir dann durchzugehen, durchzukämpfen. Also da wäre ja manchmal auch wieder dieses Bild des Kampfes, wenn es nicht ganz einfach ist, um wirklich eben es zu schaffen, auch durchzugehen, wenn es nicht einfach ist, und das Leben zu meistern mit allen Schwierigkeiten, dass ich hoffentlich am Schluss als Sieger dastehe, im Sinn von, ich habe mein Leben geschafft, es ist gut, was ich erreicht habe. Also das wünsche ich mir für mein Leben, ich wünsche mir das für dein Leben, ich wünsche mir das für die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, dass ihr am Schluss des Lebens sagen könnt, wow, es war wirklich ein cooles Leben, das ich gehabt habe, im besten Sinne des Wortes.
Ja, das wäre so ein schöner Schluss. Weiß ich gar nicht, was ich drauf sagen soll. Aber ich habe noch ein paar Fragen. Hey.
Okay.
Du hast dir selbst auch sehr oft durchs Leben kämpfen müssen und auch sehr spät eigentlich mit dem Sport angefangen. Und wie wir letztens gehört haben, 2018 ja die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Taekwondo erhalten. Im selben Jahr hast du dann auch noch den Schwarzgurt bekommen. Das ist ja ein extrem spannendes Jahr gewesen. Wie war das für dich?
Ja, es war wirklich ein spannendes Jahr. Eben natürlich auch von der ganzen, vom ganzen Sport her war es damals sehr, sehr intensiv. Ich glaube, es war wirklich auch eines der Jahre, da konnte ich an einige Turniere gehen. Wir waren eben gemeinsam in England. Das war sowieso auch als Team so eine tolle Zeit, diese paar Tage in England. Neben der Erfahrung dieser großen Arena mit so vielen Kämpfen, eben auch das Zusammensein, das Zusammenessen gehen, das Zusammenfesten. Am Schluss hat man getanzt mit den Gegnern. Also es war wirklich ein ganz spezielles Jahr. Die Vorbereitungen auf die Prüfung zum Schwarzen Gurt. Ich hätte mir das nie geträumt, dass ich das mal schaffe, einen Schwarzen Gurt in Taekwondo zu machen. Und wenn alles gut geht, werde ich in ein paar wenigen Wochen den zweiten Dan haben. Am 12. Juni wird die nächste Prüfung sein und jetzt sind wir an der Vorbereitung dafür. Ja, also das ist wirklich etwas Tolles. Und also ich mache ja auch den Dan eigentlich, oder habe jetzt Schwarzen Gurt gemacht, um selber einfach wie eine Motivation haben, dran zu bleiben. Mir spielt es grundsätzlich keine Rolle, was jetzt für einen Gurt, das ich habe. Es ist wirklich einfach mehr für mich ein bisschen zum mich selber motivieren, zum weiterzumachen, um dran zu bleiben. Grundsätzlich habe ich einfach Spaß an dem, und das 2018 war eben so ein wirklich auch Spaßjahr mit all dem, was passieren konnte, sportmäßig. Also ich denke sehr gerne auch daran zurück, ja. Auch wenn wir die Medaillen, also das war wunderbar, dass ich so etwas machen konnte, auch natürlich für unser Team. Auch das ist, es ist, wie soll ich sagen, auch wenn ich alleine im Ring stehe, es ist halt eben doch ein Teamsport. Wir sind zusammen am Turnier und wir unterstützen einander. Und meine Medaille ist eine Teammedaille, weil ich wäre ohne meine Teammitglieder, ohne meine Trainer, wäre ich nie an diesen Punkt gekommen. Und also dann am Schluss auch zu sagen, vielen Dank, dass ich diese Medaille tragen darf, auch dank euch, die ihr mich so weit gebracht habt, die ihr mit mir trainiert habt, die ihr mir Tipps gegeben habt und so weiter. Das ist schon ein wunderschöner Moment, muss ich sagen. Ja.
Man ist nur so gut wie sein Team.
Ja, wirklich, das kann man schon so sagen. Ja, definitiv. Das habe ich jetzt mehrmals so erlebt auch.
Jetzt hast du schon ein weiteres Ziel, sportliches Ziel erwähnt, den zweiten Dan. Da werden wir das Schreiben am 12. Juni noch an.
Ja, genau.
Hast du noch weitere sportliche Ziele?
Also das muss ich wie vorwegnehmen, weil im Moment eben gibt es gar keine Turniere, die erlaubt sind. Also das habe ich keine Ahnung, wie es da weitergeht. Mein Ziel ist im Moment wirklich auf die Kinder zu trainieren. Das mache ich mit großer Freude, macht extrem Spaß. Und die Kontakte, die ich haben kann mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die mindestens auch so ein bisschen in der freien Zeit zu leben. Sportlich habe ich die Ziele bis jetzt auf den zweiten Dan ziemlich zurückgeschraubt. Und auch vom Alter her, ich werde nicht mehr so viele Bäume ausreißen können. Aber dort, wo es mal möglich ist, wieder an ein Turnier zu gehen und vielleicht sogar auch eine Medaille zu gewinnen, da freue ich mich sehr darüber. Aber ich habe das im Moment nicht jetzt als Ziele formuliert, sondern mehr einfach mal schauen, was da kommt. Aber gerade umso mehr brauche ich eben jetzt so wieder diese Prüfung, um für mich selber dran zu bleiben. Weil sonst könnte ich jetzt auch wie aufhören und sagen, okay, ich brauche jetzt ja nichts mehr zu machen.
Es ist ja gerade wirklich nicht leicht, sich zu motivieren überhaupt für Sport.
Das ist so, ja. Also das merke ich selber auch. Das ist gar nicht so einfach in dieser Zeit, ja.
Abschließend nur die Frage, zwei Fragen eigentlich. Wie feiern denn die Methodisten Ostern, weil gerade Ostern war?
Ja, also wir feiern es sehr wahrscheinlich wie die meisten christlichen Kirchen, sage ich mal. Das Osterfest verbindet uns natürlich wirklich sehr fest als eines der zentralen oder vielleicht sogar die zentralste Feier, das Feiertagswochenende mit Karfreitag und Ostern. Wir feiern ein Gottesdienst mit vielen fröhlichen Osterliedern, wenn wir können, meistens auch mit einem Brunch, also dass wir zuerst zusammen frühstücken. Das ist, haben wir in den letzten Jahren immer versucht zu machen, einen sogenannten Osterbrunch mit fröhlichem Eiertütchen. Ich weiß nicht, wie sagt man ihn?
Bei uns heißt es Osterbrunch und Eierpäckchen.
Eierpäckchen, okay.
Oder in Kärnten Eierdätschen.
Okay, Dätschen, ja genau. Also das ist natürlich dann wirklich schön, wenn man so zusammen auch Ostern feiern kann mit einem gemeinsamen Brunch, mit einem gemeinsamen Frühstück und dann geht das fast automatisch rüber in das Feiern des Gottesdienstes, die Lieder singen, sich wirklich freuen, dass wir an einen Christus glauben, an einen Gott glauben, der den Tod überwunden hat. Und natürlich, da kann man wieder, weiß ich, wieder darüber diskutieren, war das möglich, ist das möglich und so weiter. Wir glauben, dass wir vertrauen darauf, dass eben dieses Unmögliche möglich war an Ostern und für uns wie ein Gamechanger war. Also das ist wirklich das Zentrale, dass auch mir uns die Angst nimmt vor dem Tod oder vor einem möglichen auch verfrühten Sterben. Also ich beschäftige mich natürlich gerade auch als Pfarrer und als Theologe sehr oft mit dem Tod und für mich hat der Tod die Kraft verloren. Weil der Tod ist nicht ein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Für mich geht es nachher weiter. Das ist mein Glaube und der trägt. Und der Osterglaube hängt mit dem zusammen. Also da ist etwas geschehen, das eben auch für mein Leben und für meine Zukunft und für mein Sterben extrem entscheidend wichtig ist. Und von dem her ist es ein riesengroßes Fest, eine Freude, Ostern auch mit anderen Menschen zu feiern, mit Liedern, mit Gebeten, mit Singen. Und natürlich, dieses Jahr war schade, dass wir zwar sehr schöne Lieder hätten singen können, aber die dann halt nur summen konnten. Ja, es war schon ein bisschen so, wie soll ich sagen, nicht ganz einfach, so Ostern zu feiern, so wie auf einem... Man wird so wie gedämpft fast ein bisschen und das ist sehr schade, aber da konnten wir natürlich nichts daran ändern.
Abschließend die letzte Frage, gibt es noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest?
Ja, natürlich wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern gute Gesundheit, gerade auch in dieser Corona-Zeit. Ich hoffe, dass ihr diese Zeit einigermaßen gut auch überstanden habt. Ich weiß, es war wirklich für sehr viele Menschen ein sehr, sehr herausforderndes Jahr, auch mit vielen Einschränkungen, auch mit Menschen, die durch Krisen gingen, auch was den finanziellen Bereich anbelangt, weil die Arbeitsstelle gekürzt wurde und so weiter. Also da kann ich nicht mehr sagen, also da wünsche ich auch denen, die solche Sachen erlebt haben, Kraft und wirklich eben vielleicht auch irgendeiner Form die Erfahrung, dass da ein Gott ist, der durch diese Krise hindurchträgt und der noch nicht am Ende ist, wenn wir den Eindruck haben, wir sind am Ende. Das ist auch die Osterbotschaft. Die Menschen haben gemeint, mit Karfreitag sei alles aus, aber es war eben nicht aus, Ostern ist gekommen. Und das wünsche ich, diese Erfahrung wünsche ich jeder Hörerin, jedem Hörer, dass auch da, wo es ganz schwierig ist, da wo so ein Karfreitagserlebnis im Leben ist, dass es nicht das Letzte ist, sondern dass Ostern kommt und dass man die Erfahrung machen kann, Gott hilft und er führt weiter und er beschützt einem auch trotzdem. Das wünsche ich jedem Einzelnen. Und auch dir, Silvana, vielen Dank, dass du mich angefragt hast für dieses Interview.
Danke, dass du dir ein zweites Mal wirklich Zeit genommen hast, da nochmal meine Fragen zu beantworten, damit die Qualität da wirklich passt. Und es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Es ist jetzt zwar die Folge zu Ende, aber wie du davor schon gesagt hast, das Ende ist ein Anfang, es geht weiter. Wir starten nächste Woche mit einem neuen Gast, einem Boxtrainer, der Jude ist. Bin schon sehr gespannt, wie das wird. Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine ganze Zeit und wir wünschen dir für all deine Wege und für alles sehr viel Gesundheit, sehr viel Erfolg und ganz viel Glück bei der Darmprüfung.
Vielen Dank. Dir auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.